gute 2 Stunden Lobpreis, Anbetung gemacht, gesungen, Gott geehrt, gebetet. Und es war wunderschön. Es war schön, einfach in der Gegenwart Gottes zu kommen. Und es gab jemand, der hat einfach auf seinen Status dieses Connect, die Ansage gehabt. Und jemand anderes hat den Status gesehen und war von dieser Einladung einfach überrascht, dass es sowas gibt. Und so waren gestern 2 Leute da zum ersten Mal hier in dieser Kirche, zum ersten Mal in so einem Lobpreisabend. Aber sie waren total berührt von den Liedern. Es waren die gleichen oder fast die gleichen Lieder, die wir jetzt heute gesungen haben. Sie waren angesprochen, sie waren mitgenommen von der Botschaft, vom Wort Gottes. Und das ist, was ich mir wünsche, dass wir vom Wort Gottes ergriffen werden. Und dass es uns immer wieder zum Wort Gottes hinführt. Und dass wir immer wieder zu Jesus kommen. Die Gruppe, die hier heute Musik gemacht hat, wird nächstes Wochenende beim Live-Lake am Hintersee vor etwa 100 Konfirmanden das Wochenende Musik machen. Und ich denke, wir können auch für sie beten, dass sie durch die Lieder die Herzen der Jüngeren erreichen können. Dass sie auch ergriffen werden vom Wort Gottes. Das ist mein Wunsch und mein Gebet. Nun fragt man sich, wir sind schon ein paar Wochen in der Bergpredigt unterwegs, ein paar Sonntagen, ein paar Predigten. Und dieser Text hätte ja schon viel früher sein müssen. Ja, das stimmt. Die Texte in der Bergpredigt sind in sich Einheiten und von daher konnten wir es ein wenig schieben, weil manche sich nicht an diesen Text herangetraut haben und andere sind oder jemand ist einfach ausgefallen und so durfte ich einspringen. Die Überschrift über die Predigt von heute aus der Bergpredigt habe ich genommen. Jesus lehrt in der Bergpredigt über Begierde, Ehebruch und Ehescheidung. Matthäus 5, 27 bis 32. Und in seinem zweiten praktischen Beispiel geht Jesus auf das Problem des Ehebruchs in der Bergpredigt ein. Und hier haben wir das zweite Beispiel für den neuen Maßstab, den Jesus setzt für seine Jünger und für die Nachfolge. Und Jesus sagt, im Gesetz steht, du sollst nicht Ehe brechen. Und nach dem alten testamentlichen Gesetz war es verboten, mit jemand anderem als dem eigenen Ehepartner Geschlechtsverkehr zu haben. Und darüber lesen wir in 2. Mose Kapitel 20 und Vers 14. Und Jesus sagt, dass schon das sexuelle Verlangen nach einem anderen Menschen als dem Ehepartner ein gedanklicher Ehebruch und damit Sünde ist. Die Lehre der Pharisäer bezog sich wiederum nur auf den äußerlichen Tatbestand. Und unter den Schriftgelehrten wurde die sexuelle Vereinigung mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau definiert und somit nur dieses Zusammenkommen und Geschlechtsverkehr zu haben, war für sie aus dem Gesetz heraus zu verstehen Sünde, wenn es nicht der eigene Ehepartner war. Und diese Definition gab das Gebot zwar korrekt wieder, verfehlte aber seinen eigentlichen Sinn. Und darauf geht Jesus ein und versucht, den Menschenmenge, die viele Hunderte, die versammelt waren, und vor allem aber auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Antwort zu geben. Und so lesen wir in den Versen 27 und 28 das Begehren oder die Begierde des Menschen darüber. Und Jesus hingegen betont in der Bergpredigt, dass wenn die Tat falsch ist, dann ist auch die Absicht falsch. Wer seinen Ehepartner körperlich, aber nicht in Gedanken treu ist, bricht das Vertrauen, das für eine tragfähige Ehe so wichtig ist und damit auch die Ehe. Jesus sagt, der Ehebruch beginnt im Herzen eines Menschen und erst dann wird es zur Tat. Dieses Begehren, das ein ebenso großes Vergehen ist wie die Tat, ist ein Zeichen dafür, dass die Beziehung zum anderen und zu Gott nicht in Ordnung ist. Gestört, gebrochen, vielleicht sogar getrennt. Und Jesus verurteilt hier nicht das natürliche Interesse am anderen Geschlecht, auch nicht ein gesundes sexuelles Verlangen zwischen Partnern, sondern die bewusste und wiederholte Beschäftigung mit sexuellen Fantasien, die falsch sind, wenn man sie in Gedanken hat und auch in die Tat umsetzt. Zur Zeit Jesus konnte sich ein Jude fast wegen jeder Kleinigkeit von seiner Frau trennen. Er brauchte nur eine Scheidungsurkunde und die bekam er gegen eine kleine Gegenleistung. Die Frau war damals also jede Willkür ausgesetzt und ausgeliefert. Und Jesus macht hier in diesem Text deutlich, dass nicht nur die verbotene Tat, sondern auch die verbotene Gedanken den Menschen von Gott schuldig machen. In unserer Gesellschaft nehmen Scheidungen zu, und sind zur Normalität geworden. Und aus welchen Gründen auch immer, sei es eine unerfüllte Sehnsucht, sei es, weil man sich aufgehört hat zu lieben, sei es die Gier nach dem anderen oder die Gier nach Geld oder Ansehen, und so lässt man sich wegen fast allem mittlerweile scheiden. Damals in der Zeit zu Jesus war das ähnlich. Wenn eine Frau zum Beispiel die Suppe versalzen hatte, war es ein Grund, dass der Mann eine Scheidungsurkunde verlangte. Und wenn die Frau nicht das tat, was der Mann wollte, war es ein Grund, oder wenn er merkte, dass sie vielleicht jemand anderen angeschaut hat, nicht angemessen, war es schon ein Grund, sich trennen zu lassen. Trennung findet statt, Beziehungen werden zerstört in den Familien, die Kinder, Verwandte, die Freunde und so weiter. Und es entsteht Leid, es entsteht Schmerz. Denn die Begierde kommt nicht aus den Augen und nicht aus den Händen, sondern aus dem Herzen, aus den Gedanken, sagt Jesus in Matthäus 15, Vers 19. Und da lesen wir, denn aus dem Herzen, aus dem Innersten des Menschen geht all dies hervor. Doppelpunkt. Und dann zählt Jesus einiges auf. Zerstörerische Gedanken, Mord, Ehebruch, sexuelle Fehlverhalten, Diebstahl, Falschaussagen, Gotteslästerung. Das ist, was Jesus als Antwort gab. Und als Christen sind wir hier aufgefordert, nicht nur das tatsächlich in der Durchführung des Ehebruchs zu meiden, sondern auch die Gedanken und die Fantasien, die zu einer lüsternen Haltung führen, zu meiden, ja nicht zuzulassen. Wenn schon die sexuelle Begierde in Gedanken Sünde ist, kann dann nicht die Person diese Gedanken ohne weitere Folgen in die Tat umsetzen? Das Ausleben sündiger Begierden hat mehrere schädliche Folgen. Und ich habe mal 4 einfach aufgezählt. Es verleitet uns dazu, die Sünde zu entschuldigen, anstatt sie zu unterlassen. Es zerstört Ehen, es ist eine bewusste Rebellion gegen Gott. Und 4. es schadet nicht nur dem Sünder selbst, sondern verletzt immer mindestens eine weitere Person. Sündige Taten sind gefährlicher als sündige Gedanken. Aber in Gedanken beginnt jede Tat als Sünde. Dennoch sind die Sünden der Gedanken genauso schädlich für den Gehorsam, wenn du ihnen freien Lauf lässt, werden sie dich zu bösen Taten führen, zwischen Menschen und dich von Gott entfernen. In den Gedanken beginnt die Gier nach mehr. Und das ist, was Jesus anspricht, diese Begierde, die Lust, das Verlangen, dieses Kribbeln, ja, der Reiz nach einem anderen Menschen, aber auch nach anderen Dingen, sei es Geld, sei es Macht. Und wenn wir diesen Reiz, diese Begierde zulassen, dann verlieren wir langsam die Kontrolle und dann sind wir nicht weit entfernt, die Tat durchzuführen. Weil wir nicht mehr unter Kontrolle haben, unser Denken und unser Handeln oder unsere Überzeugungen. Weil die Lust, dieser Reiz nimmt uns so in Beschlag, dass wir verblendet werden und dann sagen, ist ja auch schon egal. Und dann führt es uns, Dinge zu tun, die wir anschließend bereuen oder die wir sonst nicht getan hätten beim klaren Verstand. In Sprüche Kapitel 4, Vers 23 lesen wir, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Im Hebräischen war die Seele, das Innere, die Gedanken und Herz war eine Terminologie oder ein Begriff gab es dafür. Es beinhaltete, wenn man vom Herzen gesprochen hat, gleichzeitig die Gedanken, den Verstand, aber auch die Seele des Menschen. Und wenn wir Dinge zulassen in unserem Inneren, in unserer Seele oder in unserem Herzen, dann kann dies dazu führen, dass wir sozusagen dann auch in der Lage sind, Sünde zu begehen. 2. Die Aufforderung oder Konsequenzen und Veränderungen im Leben rettet uns vor dem Tod. Jesus bringt hier ein knallhartes Beispiel. Und diese Aufforderung wurde oft missverstanden, weil sie bildlich gemeint war. Jesus meinte nicht, dass wir uns buchstäblich ein Auge ausreißen sollen, denn auch ein Blinder kann durch Begierde sündigen. Aber wenn wir nun diese Wahl hätten, wäre es immer noch besser, einäugig in den Himmel zu kommen, als mit 2 Augen oder 2 Hände in die Hölle. Manchmal dulden wir Sünde in unserem Leben, die uns zerstören kann, wenn wir nichts dagegen tun. Und Jesus fordert uns hier auf, radikal, konsequent zu sein und dagegen zu wirken, dagegen zu handeln und nicht es tolerieren oder, naja, passt schon, zu denken oder zu sagen. Jesus ging es hier vielmehr darum, die innere Ursache der Sünde zu beseitigen. Wenn ein begehrendes Herz zum Ehebruch führt, muss das Herz verändert werden. Nur eine solche innere Wandlung kann von dem Verderben uns retten. Jesus fordert uns auf, jede Gewohnheit, die uns in Irre führt, jede Beziehung, die uns zur Sünde führt, jedes Vergnügen, das sich als unser Verderben erweisen könnte, durch einen schmerzhaften Eingriff radikal zu unterbinden. Und da tun wir uns oft schwer. Die Erfahrung in unserer Gesellschaft lehrt uns, dass Gedanken und Bilder ungebeten auf uns einstürmen und dass es außerordentlich schwierig ist, sich ihnen zu widersetzen. Wir werden in unserer Gesellschaft mit so vielem konfrontiert, an Bilder, ob das im Fernseher ist oder in den Zeitungen, sonst wo, sei es Porno, sei es Sex, sei es die Gier nach Macht, sei es das Geld oder Gewalt. Und doch ruft uns Jesus auf, dem zu widerstehen. Dem nicht zuzulassen, dass sie unsere Gedanken beeinflussen. Und so komme ich zum dritten Punkt. Jesus lehrt über die Scheidung. Scheidung ist heute genauso verletzend und zerstörerisch wie zur Zeit Jesu. Gott hat die Ehe als eine Beziehung gegenseitiger Hingabe für das ganze Leben gewollt. Lesen wir in 1. Mose Kapitel 2, Vers 24. Wer eine Ehe eingeht, sollte niemals eine Scheidung in Erwägung ziehen, um Probleme zu lösen oder sich aus einer Beziehung zu befreien, die erkaltet zu sein scheint. In diesen Versen wendet sich Jesus auch gegen diejenigen, die eine Scheidung dazu benutzen, um ihre Sehnsucht nach einem anderen Partner zu befriedigen. Ich möchte mal eine Frage in den Raum stellen. Trägt dein Verhalten heute dazu bei, deine Ehe zu stärken oder zerrüttet sie noch mehr? Wir als Gemeinde haben zur Scheidung oder eine Stellungnahme geschrieben vor einigen Jahren. Und wir als Gemeinde glauben nach der Bibel, dass Gott die Ehe zur intimen, geistlichen, emotionalen und körperlichen Gemeinschaft von Mann und Frau geschaffen hat und einsetzte. Sexuelle Intimität und Fortpflanzung haben nur innerhalb der Ehe ihren von Gott geschaffenen Platz. In der Ehe finden zwei reife Partner ihre Erfüllung, indem sie ihre Sorgen, Freude, Ideale, Lebensziele und Verantwortung teilen. Die Ehe soll von Liebe, lebenslanger Treue und gegenseitige Unterordnung, Respekt und Achtung geprägt sein. Christen sollen Christen heiraten, um einander im geistlichen Wachstum zu fördern, im Glauben voranzukommen. Und die Gemeinde segnet und fördert liebevolle Ehebeziehungen. Sie tut alles, um Ehen in Krisen zu helfen. Das ist unser Wunsch, das ist unser Ziel. Das ist unser, ja, Statement zu dem Thema. Jesus sagt, dass Scheidung nicht erlaubt ist, außer bei Untreue des Ehepartners. Das bedeutet aber nicht, dass automatisch eine Scheidung folgen muss, wenn ein Partner Ehebruch begeht. Das Wort, damit untreu übersetzt wird, bezieht sich auf eine sexuelle, unmoralische Lebenswandlung und nicht auf einen Fall von Ehebruch, den die Person gesteht und aufrichtig bereut. Wer entdeckt, dass sein Ehepartner untreu war, sollte sich zuerst um Vergebung, um Versöhnung, um Wiederherstellung der Beziehung bemühen. Wir sollten immer nach Gründen suchen, die Ehe wiederherzustellen und nicht nach Entschuldigungen, sie zu verlassen. Und wir als Gemeinde haben vor einigen Jahren eine Stellung sozusagen bezogen dazu, und ich möchte diese 7 Punkte mal kurz erwähnen. Erstens, Ehescheidung war nicht von Gott beabsichtigt und eingesetzt. Und dazu lesen wir es in manchen Bibelstellen. Zweitens, sie wurde später von Moses erlaubt und als Notordnung geregelt, um Schlimmeres zu verhindern. Drittens, Ehescheidung ist im Fall von zwei Christen in der Regel nicht erforderlich. Buße, Vergebung und Versöhnung durch die Gnade und die Kraft Gottes sind der richtige Weg und das erste Ziel. Ehescheidung hat ihren Ursprung immer in Sünde, ist aber als Vorgang nicht in jedem Fall Sünde. Fünftens, Ehescheidung löst die Ehe auf und bedeutet somit den totalen Abbruch der eheliche Beziehung vor Gott und Menschen. Sechstens, Ehescheidung ist rechtmäßig möglich im Fall von Unzucht, aber auch unter diesen Umständen ist Buße, Änderung der Lebensweise und Vergebung das erste Ziel. Siebtens, ein Christ oder eine Christin sollte nur einen Christen heiraten. Ist aber ein Christ mit einem Nichtchristen verheiratet, soll der Christ alles tun, um die Ehe aufrecht zu erhalten. Will sich aber der ungläubige Teil scheiden lassen, so darf oder soll der Christ in eine Scheidung einwilligen. Jesus hat mit seiner Antwort öffentlich die Unauflöslichkeit der Ehe bestätigt. In der Bergpredigt. Gott hat die Menschen als Mann und Frau geschaffen, lesen wir in 1. Mose Kapitel 1, Vers 27. In der Ehe verbindet er sie durch ein unlösliches Band, dem nicht einmal die Beziehung zwischen Eltern und Kind gleichkommt. Denn wir lesen in 1. Mose Kapitel 2, Vers 24, denn ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch. In 1. Korinther Kapitel 7, Vers 10 lesen wir, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ehen scheitern manchmal durch menschliches Versagen und sündhaftes Verhalten. Das ist nie Gottes Absicht. Aber manchmal muss eine Gemeinde den Scheidungsprozess mit Wahrheit und Mitgefühl begleiten. Sie wird den Geschiedenen Hoffnung zusprechen müssen. Sie wird den Geschiedenen Heilung, Wiederherstellung zusprechen und auch anbieten müssen. Warum? Weil Gott Sünde vergibt. Und Und Gott wünscht sich, dass Wiederherstellung stattfindet. Gott wünscht sich, dass Vergebung, Heilung einen Platz hat. Obwohl gleichzeitig das biblische Gebot gebrochen wurde. Und als die Pharisäer merkten, dass Jesus von einer dauerhaften ehelichen Verbindung sprach, fragten sie, warum hat Mose seinerzeit die Scheidung zugelassen? Erkennt ihr etwas Menschliches wieder? Wenn wir in einem Problem oder in einer Falle stecken oder in Sünde sind, dann sind wir schnell dazu geneigt zu sagen, warum durfte X und Y? Warum habt ihr da und da die Augen zugemacht und ich werde jetzt bestraft? Oder zu mir seid ihr ungerecht? Wir Menschen ticken so, dass wir schnell nach dem Warum fragen. Und so auch damals die Pharisäer fragten, warum hat Mose seinerseits die Scheidung im Falle der Untreue vorgesehen? Und Jesus antwortete, weil Mose dies wegen der Verstocktheit der Herzen der Menschen getan hat. Er hat es zugelassen, weil die Herzen der Menschen verstockt waren, verhärtet, zu waren für die Botschaft, für Gottes Reden. Die Härte eures Herzens bedeutet wörtlich gegen die Härte eures Herzens. Gott wollte aber, dass Mann und Frau für immer zusammenbleiben. Gott wollte nicht gebrochene Herzen. Gott wollte nicht verletzte Beziehungen. Gott wollte nicht Leid, Streit. Kinder, die aufwachsen nur mit einem Elternteil. Sondern dass Ehepaare glücklich werden. Das war Gottes Absicht. Das war Gottes Ideal und das ist es und bleibt es auch. Jedoch leben wir in einer Gesellschaft, in einer Zeit, in einer Welt, wo Sünde stattfindet und wo Sünde passiert. Und somit dürfen oder müssen wir dann auch mit den Konsequenzen leben. Und die sind nicht immer schön. Die führen nicht zur Harmonie. Die führen nicht zum Glück immer. Und das verletzt uns. Es zerstört. Es führt zu Leid. Aber Gottes Absicht war es nicht. Der Schöpfer wollte, dass Mann und Frau glücklich sind. Dass Familien glücklich sind. Dass Kinder in behüteten Familien oder Elternhäusern aufwachsen. Das war Gottes Absicht. Ich hoffe, dass du das eine oder andere mitnimmst. Und ich wünsche mir, dass du ins Nachdenken kommst. Und auch wenn es in diesem Text über Scheidung und Ehebruch ging, hat Jesus am Anfang etwas angesprochen. Die Begierde. Und wenn du sagst, das eine oder andere trifft auf mich nicht zu, dann darf ich dir sagen, das Erste, damit wirst du täglich konfrontiert werden. Das ist die Begierde. dieses haben wollen, mehr Lust, Verlangen, Reiz. Ob das jetzt Sex ist, eine andere Person, ob das jetzt Macht ist, Geld oder was auch immer, damit wirst du in deinem Leben, immer wieder werden wir konfrontiert. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir da nicht zulassen, dass die Begierde unser Herz in Beschlag nimmt, unsere Gedanken in Beschlag nehmen. Weil wenn das es tut, dann werden wir nicht mehr klar denken können. Und wenn wir nicht mehr klar denken können, sind wir nicht weit weg, um in Sünde zu fallen. Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wenn das in deinem Leben zutrifft, dann gibt es Hoffnung. Wir dürfen zum Kreuz kommen. Wir dürfen zu Jesus kommen. Bei Jesus gibt es Vergebung. Die Wiederherstellung wird vielleicht mühsam sein. Vielleicht werden wir das eine oder andere nicht mehr rückgängig machen können. Und wir werden manchmal mit den Konsequenzen leben müssen, auch wenn es uns leid tut. Aber Gott sagt, komm. Komm, ich möchte, dass du heil wirst. Ich möchte, dass du Vergebung empfängst. Ich möchte, dass du Hoffnung erfährst. Amen.